Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen uns heute über das wichtige Thema Gemeindeordnung unterhalten. Und dafür habe ich den Frank Deuringer eingeladen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, Ronny.
Ja, vielen Dank. Es ist kein Zufall, dass du hier bist, denn ich weiß, du hast dich damit viel beschäftigt, mit der Gemeindeordnung. Klingt vielleicht ein bisschen trocken, dieses Thema, aber wir wollen einige wichtige Punkte uns angucken. Will gleich zeigen, warum. Zum einen Ordnung in der Gemeinde, warum gibt es sie? Möchte ich mit dir drüber sprechen. Dann die Ordnung im Alten Testament, im Neuen Testament, auch speziell in der Adventgemeinde. Dann würde ich ganz gerne mit dir sprechen über diese Mysterien, das Gemeindehandbuch und die Working Policy. Und am Schluss würde ich ganz gerne noch ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit haben für den Umgang mit falschen Lehren, falschen Gliedern und sogar falschen Leitern. Also, was ist richtiger Umgang in solchen Situationen? Wie handeln wir? Nun, das Ganze hat eine besondere Bewandtnis, dass ich dieses Thema ansprechen will. Denn in der Sendung Eisberg voraus sprechen wir sozusagen über Eisberg voraus, eine Vision von Ellen White, wo es damals um Irrlehren ging. Und Ellen White sagte, haltet drauf zu, also weicht ihr nicht aus, sondern geht damit um. Und da wir wissen, dass am Ende der Zeit genau solche Dinge in die Gemeinden hineinkommen und viele Irrlehren sich ausbreiten werden und es ja, unsere Ordnung uns wahrscheinlich irgendwie helfen wird. Deswegen möchte ich genau über dieses Thema sprechen. Was hältst du von Ordnung in der Gemeinde? Warum gibt es Ordnung in der Gemeinde? Was versteht man eigentlich unter Gemeindeordnung?
Ja, ich denke mal, wir müssen zuerst mal sagen, wir reden ja aus der adventistischen Sicht heute. Ich denke immer, dass jede Gemeinschaft für sich ja ihre eigene Ordnung hat. Da wir beide Siebenten-Tags-Adventisten sind, denke ich mal, ist es am besten, wenn wir über die Ordnung der Siebenten-Tags-Adventisten sprechen.
Das ist vielleicht ganz clever, da möchte ich gleich mal kurz eingreifen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle Menschen kenne. Du bist mir sehr bekannt. Du bist der Leiter von Maranatha, der Gruppe in Schwerin. Und hast da halt auch, es ist eine Adventgemeinde, und da hast du viel auch mit der Gemeindeordnung zu tun. Das vielleicht nochmal zu deiner Vorstellung.
Genau, weil die Gemeindeordnung, ja, ich sag mal, wenn man in einem Gründungsprojekt sich befindet, ist die Gemeindeordnung eigentlich die Schnur, an der wir uns bewegen können. Aber ich denke mal, eine Ordnung gab es schon, bevor wir eine Gemeindeordnung geschrieben haben. Denn wenn wir in die Bibel gehen, finden wir ganz klar, ich denke mal, wir finden das im 1. Korinther, wenn wir dort nachschauen, eine ganz klare Definition, wie das gedacht ist. Und wenn wir im 1. Korinther schauen, im Kapitel 14, da haben wir den Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Und im Vers 40 steht, lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Das bedeutet, dass wir nicht aus einem Chaos heraus, ich sag mal, regiert werden, sondern dass es eine reine Ordnung gibt, die schon darin geschaffen ist. Und das zeichnet sich, denke ich mal, auch schon in der Schöpfung aus, die auch geordnet vonstatten gegangen ist. In allen Punkten ist es geordnet gewesen. Wenn wir auch im Alten Testament, worüber wir noch sprechen wollen, darüber ist, es hat die anderen Völker erstaunt, in welcher Ordnung die Zeltlager aufgebaut gewesen sind. Es ist nicht einfach irgendwie, dass das Volk sich dann in der Wüste einfach niedergelassen hat und hat alles fallen lassen, sondern es hat auch dort eine Ordnung gegeben. In allem ist Ordnung. Auch in allen Abläufen, die geschehen, ist Ordnung. Wenn wir die prophetischen Zeitabläufe nehmen, da ist eine Ordnung drin. Es geschieht genau zu den, ich sag mal, vorherbestimmten Zeitpunkten. Und so ist alles, was uns vorgegeben ist, eine Ordnung.
Also das gibt es ja auch bei uns in der Gemeinde. Also natürlich gibt es Ordnung bei uns und es gibt sogar eine geordnete Ordnung.
Genau.
Ich habe die hier mal mit, vielleicht kennt ihr die eine oder andere, das die Gemeindeordnung, das ist in dem Fall für die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, das ist Euro-Afrika-Division hier, von der herausgegeben. Noch eine von 2012 habe ich hier.
Du hast ein schickes gebundenes Buch, ich habe einfach nur eine ausgedruckte Version, aber das ist die von 2016, das ist die aktuelle. Okay. Man wundert sich immer, wie diese Daten zustande kommen. Du hast 2012, ich habe 2016 eine Ausgabe, aber es ist so, dass nach jedem Generalkonferenz, die stattgefunden hat, wird eine neue Gemeindeordnung herausgegeben. Und da wir die deutsche Version haben, immer ein bisschen verzögert. Aber wir haben hier, denke ich mal, auch Für alle Dinge, über die wir heute reden wollen, haben wir Zitate, genau hier in dieser Gemeindeordnung. Und ich denke immer, es ist wichtig, dass wir immer sagen können, wo wir wirklich auch die Dinge finden, über die wir reden wollen.
Worüber spricht überhaupt die Gemeindeordnung? Also was finden wir da überhaupt drin?
Du findest in der Gemeindeordnung am Ende des Tages einen kompletten Leitfaden für die Führung unserer Gemeinschaft. In allen Belangen hast du Richtlinien und Anordnungen, wie du am Ende des Tages mit gewissen Dingen umgehen kannst. Mhm. Ich sage immer, es gibt auch immer wieder Problematiken und es gibt auch immer wieder Streitpunkte auch. Das ist schwierig mit der Gemeindeordnung zu finden, weil die Entstehungsgeschichte der Gemeindeordnung, auf die wir noch kommen werden, hat einen anderen Hintergrund. Und somit ist es natürlich, dass hier ein guter Weg für einen guten Umgang miteinander aufgezeigt wird. Und ich denke mal, an allen Dingen, wo wir Problematiken haben, sollten wir immer den guten Weg wählen. Wir sollten immer den liebevollen Weg wählen. Und da hilft es umso mehr, dass man nicht aus menschlichen Reaktionen heraus etwas beurteilt, sondern dass man es über die, ich sag mal, über den Weg macht, so wie auch in der Gemeindeordnung beschrieben ist. Mhm. Und wenn wir die Reihenfolge nehmen, ne, es steht hier drin, Ellen White wies bereits 1875 darauf hin, die Gemeinde Jesu ist ständig in Gefahr. Satan will das Volk vernichten. Darum reicht die Meinung eines einzelnen Menschen oder das Urteilsvermögen einer einzelnen Person nicht aus. Christus möchte, dass seine Nachfolger in der Gemeinde zusammenkommen, Ordnungen und Regeln einhalten und Disziplin üben, indem einer den anderen höher achte als sich selbst. Und ich denke mal, das ist ein wichtiger Punkt, auf den man eingehen soll. Und das ist letztendlich das, was die Gemeindeordnung darstellt. Sie sorgt dafür, dass nicht einzelne Menschen diese Macht bekommen, eine Entscheidung zu treffen, sondern dass es einen Wegweiser für die Gemeinschaft gibt, wie sie mit einzelnen Punkten umgeht.
Mhm. Und für wen ist diese Gemeindeordnung jetzt? Also das ist jetzt für Prediger oder für die Leitung? Oder also wer soll so eine Gemeindeordnung haben?
Ich denke mal, jeder sollte eine Gemeindeordnung besitzen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Fakt, weil ich denke mal, wenn wir das Beispiel haben, wenn wir in anderen Belangen in der Welt unterwegs sind, nehmen wir mal die Straßenverkehrsordnung. Du bekommst deinen Führerschein nur, wenn du dich in der Straßenverkehrsordnung auskennst. Wenn du sozusagen weißt, welche Regeln, welche Ordnungen sich im Straßenverkehr notwendig sind, um dort einen geregelten Verkehrsfluss hinzubekommen. Ich denke mal, umso wichtiger ist es auch, dass wir wissen, wie das Gemeindeleben miteinander zu organisieren ist. Wie wir in den einzelnen Punkten in der Gemeinde miteinander in gewissen Punkten umgehen sollen. Ich denke mal, wenn mehr gelesen würde, auch in der Gemeindeordnung, dann würde es viele Problematiken und viele Streitigkeiten nicht geben. Denn ich sag mal, diese Gemeindeordnung ist nicht ein von Menschen geschriebenes Werk nur alleine, wo Menschen sich ausgedacht haben, du musst das so machen, du musst das so machen, da wären wir ja bei den Pharisäern am Ende des Tages wieder, die sich ihre eigenen Gesetze schreiben. Man findet in der Gemeindeordnung ganz viele Zitate aus der Bibel und ganz viele Zitate von Schwester White. Und somit hat es die gleiche ausgewogenen Inhalt, als wenn ich die Schriften lese, weil ich immer wieder in allen Punkten dort darauf hingewiesen werde. Und das, was ich eben gelesen habe, das ist ein Auszug aus Testimonies to the Church. Das heißt, es ist ein Zitat von Schwester White, der zur Einleitung in der Gemeindeordnung verwendet wird, um hinzuweisen, was eigentlich der Charakter sein sollte.
Was beinhaltet denn diese Gemeindeordnung? Also was kann man darin finden?
Ich denke mal, wenn wir einfach uns mal die Kapitel anschauen, die die Gemeindeordnung beinhaltet, dann geht es um den Sinn und Zweck, es geht um die lebendige Gemeinde, es geht um die Organisation und die Autorität in der Gemeinde, Pastoren und andere angestellte Mitarbeiter, ist auch ein wichtiger Punkt immer. Es gibt die Gründung, Zusammenschluss, Auflösung von Gemeinden, zugehörig zu Gemeinden. Ein wichtiger Punkt ist korrigierende Seelsorge im Kapitel 7, der eigentlich immer wieder, ich sag mal, sträflich vernachlässigt wird, weil gerade wenn es um irrende Geschwister geht oder wenn es um Punkte geht, die zu Problemen führen, müsste eigentlich dieser Punkt viel genauer beachtet werden. Verantwortungsträger in der Gemeinde. Es geht um den Lebensstil in der Gemeinde. Die Wahl, wie sie durchgeführt werden soll. Und was man ganz wichtig sehen muss da drin, diese Gemeindeordnung besteht eigentlich aus zwei Teilen. Es gibt den ersten Teil, die Kapitel 1 bis 14, die sind eigentlich weltweit zu sehen. Das ist sozusagen das Church Manual, das ist das Kirchenbuch am Ende des Tages, was am Ende des Tages alles regelt. Und es gibt einen besonderen Teil, das ist das Kapitel 15. Das ist für jeden Divisionsbereich einmal noch gewisse zusätzliche Hinweise, wo darauf hingewiesen wird, wie man in einzelnen Punkten mit regionalen Unterschieden umgehen sollte. Ja. Aber bindend ist der erste Teil.
Also Kapitel 15 ist vor allem so kulturelle Unterschiede in der Welt.
Genau.
Aha. Und die ersten 14 Kapitel, die sind überall gleich und ist sozusagen unser Handbuch. Also das ist das, wonach wir uns orientieren in der
Gemeinde. Genau. Wir kommen ja noch auf den Punkt mit der Working Policy. Die spielt einen ganz entscheidenden Grund, weil die prägt am Ende des Tages die Inhalte, die in den Kapiteln 1 bis 14 niedergeschrieben sind. Weil das, was dort niedergeschrieben ist, ist letztendlich inhaltlich zu finden in den Kapiteln 1 bis 14. Und daraus ableiten sind am Ende des Tages auch noch zusätzliche Handbücher, die wir haben. Es gibt einmal das Handbuch für Prediger und es gibt das Handbuch für Gemeindeälteste, die am Ende des Tages aus der Gemeindeordnung nochmal speziell zu ihren Funktionen heraus Anleitungen geben, wie sie in der Führung der Gemeinschaft dort tätig sein sollen.
Okay. Also, du würdest wahrscheinlich jedem empfehlen, so ein Buch zu haben, so eine Gemeindeordnung. Also jedem Mitglied einer jeweiligen Gemeinde.
Ich denke mal, es wäre für viele ratsam, am Ende des Tages sich auch damit zu beschäftigen, weil wir könnten viele Streitigkeiten in Gemeinden vermeiden, viele, ich sag mal, Spaltungen, die geschehen, viele Probleme, die entstehen, könnten am Ende des Tages vermieden werden, wenn man sich auf eine gemeinsame Basis zurückbesinnt. Die Basis, die wir alle besitzen, ist die Bibel. Wir bauen unser Fundament auf die Bibel. Und wir haben das Geschenk, das wir dazu bekommen haben, die erläuternden Schriften von Schwester Wald. Aber es sollte trotzdem immer noch den Punkt geben, dass wir hier eine Form haben, wie wir am Ende des Tages umgehen können. Jeder, der in eine Wohnung zieht, hat unten im Hausflur eine Hausordnung hängen und weiß genau, wann er duschen darf, wann er die Waschmaschine anstellen darf. Das ist dort ganz klar geregelt. Wie ist es bei uns in der Gemeinde geregelt? Abläufe Gottesdienst und. Das sind so Punkte. Da kann man sich hiermit beschäftigen. Und wo wir uns in der Gründungsphase befasst haben, wie gestaltet man Gottesdienst, ist das ein unheimlich wertvoller Ratgeber, der dir zeigt, wie du die Punkte angehen kannst. Dass man auch erkennt, dass es eine Adventgemeinde ist.
Okay. Sprichst gerade über die Bibel, dass sozusagen die Basis ist für all das, was wir machen. Jetzt in der Bibel finden wir auch gewisse Ordnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Alte Testament reingehe, wenn wir im Alten Testament ja auch sehen, dass Gott irgendwie Ordnung gemacht hat. Was für Ordnung hat Gott im Alten Testament gegeben? Wenn wir sagen, Gott ist ein Gott der Ordnung.
Wenn wir die Bücher Mose nehmen zum Beispiel, finden wir in allen Büchern Mose finden wir ganz klare Anweisungen. Wir kriegen ganz klare Hinweise da drin, welche Ordnung uns dort vorgegeben sind. Wir können im zweiten Buch Mose, im dritten Buch Mose, im vierten Buch Mose, im fünften Buch Mose ist das alles nochmal zusammengefasst. Letztendlich für die Israeliten war das fünfte Buch Mose die Gemeindeordnung. Sie haben alle Handlungsweisen, wie sie durchführen sollten, sind am Ende des Tages im fünften Buch Mose gefasst. Und so sind alle Punkte geregelt worden, die wir auch gerade angesprochen haben, die hier Inhalt sind. Lebensführung, Eheschließung, Umgang mit Geschwistern. Alles ist geregelt gewesen, schon in den ersten fünf Büchern Mose. Und so ist es von vornherein Gottes Wille gewesen, dass wir eine Ordnung haben, wie wir miteinander im Verhältnis stehen, wie Geschwister sich miteinander benehmen, aber auch wie die Durchführung der Gottesdienste sind, dass man ganz klar erkennt, wo ist der Weg, den Gott für uns vorbereitet hat und wo sind die Wege, die davon abzweigen.
Ich finde es einen schönen Gedanken, darüber nachzudenken, warum Gott diese Ordnung eigentlich gegeben hat. Also Gott wollte Israel gerne segnen. Und hat bestimmte Bestimmungen gegeben, gesagt, wenn ihr so und so lebt, dann kann ich euch den Segen geben. Wenn ihr davon abweicht, fehlt der Segen in der Gemeinde. Das, glaube ich, kann man im Alten Testament ganz gut sehen.
Das können wir in allen Punkten im Alten Testament genauso wiederfinden. Wie er traurig ist, wenn sie von seinen Ordnungen abweichen und wie er sich darüber freut, wenn sie darin zurückfinden und wenn sie die Wege gehen, die er dort vorgezeigt hat in seinen Ordnungen und wie er sie darin segnet, wenn sie diese Wege gehen. Denn das ist ganz klar drin beschrieben, dass wenn sie in seinen Ordnungen folgen, in seinen Geboten auch, die er gegeben hat, die er auf Steintafeln geschrieben hat, dann sind sie dadurch gesegnet als Volk. Es ist ihnen Dinge gelungen, die man für unvorstellbar erachtet. Genauso ist es aber auch gewesen, wenn sie von diesen Ordnungen abgewichen sind und sich ihre eigenen Ordnungen gemacht haben, wie sie dann am Ende des Tages in Gefangenschaft geraten sind und wie sie in Verfolgung geraten sind.
Würdest du sagen, dass die Bestimmung und die Ordnung von Gott im Alten Testament auch heute noch hilfreich für uns sind?
Unbedingt.
Könntest du ein Beispiel sagen?
Die 10 Gebote. Mhm. Die 10 Gebote ist ein Beispiel für uns, wo wir ganz klar sagen können, die heutzutage noch genauso Gültigkeit besitzen, wie sie damals gewesen sind. Und wenn man in dem Verhältnis steht, dass man nach diesen 10 Geboten handelt, wenn man versucht, diese 10 Gebote auch im eigenen Leben umzusetzen, dann spürt man auch eine Veränderung in den Menschen. Du würdest diesen Menschen erkennen, der nach diesen Geboten versucht zu leben und zu handeln. Mhm. Weil er sich ganz anders bewegt in der Welt als wie jeder andere. Und dadurch ist er ganz klar sichtbar für andere und erzeugt auch eine Neugierde auf das, was dahinter steht. Und ich denke mal, das sollte eigentlich unser aller Bestreben sein, dass wir durch unser Handeln, unser Halten an diese Ordnung, Menschen darauf aufmerksam machen, was eigentlich, ich sag mal, die Grundlage unseres Lebens ist und wo wir auch, ich denke mal, in schwierigen Zeiten Hoffnung herbekommen, Freude herbekommen und Halt herbekommen. Und das sind ganz wichtige Elemente in der heutigen Zeit.
Ich habe auch daran gedacht, wie Gott zum Beispiel sagt, dass wenn wir seine Sabbate achten und diesen Tag heilig halten, wie er uns segnen wird über alle Völker. Oder wenn er zum Beispiel über den Zehnten spricht, sagt, wenn ihr den Gehorsam in meine Vorratskammern sammelt, dann will ich euch die Tore des Himmels öffnen und ich will Segen herabgeben. Also Gott hat so Ordnung gegeben, dem ist immer so ein Segen mit verbunden. Und ich glaube, das möchte Gott gerne. Diese Ordnungen sind ja nicht, um uns irgendwie böse einzuschränken und irgendwie mit uns Mutwillen zu treiben, sondern zeigen uns, wenn wir so gehen, da liegt ein Segen drauf. Sowohl im Alten als auch, ich finde, im Neuen Testament ist halt die Frage, im Neuen Testament, was finden wir denn da an Ordnung, wenn wir ins Neue Testament reingucken? Hatte die erste Gemeinde eigentlich sowas wie ein Gemeindehandbuch? Gab es sowas?
Tja, ich denke mal, wir haben im Neuen Testament auch viele Beispiele, wo wir das genau finden können. Wir haben in den Korintherbriefen zum Beispiel haben wir eine ganz klare Abfolge, wo den Geschwistern Punkte gegeben werden, wie sie dort sich umgehen sollen. Es gibt auch eine ganz klare Definition, wie Älteste zu sein habe im Neuen Testament. Und ich denke mal, das ist eine sehr interessante Bewertung. Wenn wir zum Beispiel in Titus gucken. Ich denke mal, besonders wenn wir in Titus 1 nachschauen und dort einmal schauen, wie die Definition von einem Gemeindeältesten dort bezeichnet worden ist, dann lesen wir ab Vers 5. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch mangelt, in Ordnung bringst und in jeder Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Wenn einer untadelig ist, Mann einer Frau und treue Kinder hat, über die keine Klage wegen Ausschweifung oder Aufsässigkeit vorliegt. Ich finde das ganz interessant, wie das hier beschrieben ist. Mann einer Frau, wie es beschrieben ist, da haben wir im Norden so den einen oder anderen schwierigen Punkt gerade zu bewältigen. Aber es ist auch der Punkt, es wird auf die Kinder geschaut. Und die Kinder müssen untadelig sein. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Es geht nicht nur um die Untadeligkeit desjenigen, der dieses Amt bekleiden soll, sondern es wird viel tiefer geguckt. Es wird in die Familie geguckt. Und das ist das kleinste Feld, was ein Ältester an der Stelle betreut. Das ist das kleinste Feld, in dem er seine erste Arbeit tut, ist die Familie. Und wenn die untadelig ist, dann gibt es erst den nächsten Schritt für eine Gemeinde, für ein höheres Amt. Und ich denke mal, das ist ganz wichtig, dass man diese Schritte auch dort beachten sollte, wie das ist. Und hier ist ganz klar vorgegeben, eine ganz klare Definition gegeben, so wie wir sie auch in der Gemeindeordnung finden. Denn wenn wir die Gemeindeordnung aufschlagen, finden wir es in gleicher Art und Weise formuliert. Mhm.
Denn wenn einer seiner Familie gut vorzustehen weiß, kann er auch die Gemeinde führen. Das ist die Idee dahinter.
Erst wenn er es im Kleinen sozusagen bewältigt, und dann ist er auch dafür befähigt, größere Aufgaben aufzunehmen. Mhm.
Ich habe gerade daran gedacht, dass damals die Gemeinde, die ist ja relativ sprungartig gewachsen, also im Neuen Testament. Also zu Pfingsten, man kam 3000 Leute dazu und danach ja täglich spricht die Bibel davon, Tausende kamen in die Gemeinde. Und jetzt, wenn man sich überlegt, wie schnell dieses Werk ausgebreitet hat, da muss es ja irgendeine Art von Ordnung auch gegeben haben. Und wir wissen zum Beispiel, dass damals Diakone gesucht wurden, um die Apostel zu entlasten. Also, dass das die Arbeit ein bisschen verteilt wird. Und was ich auch interessant finde, dass wir in Apostelgeschichte 15, da finden wir wirklich, es gab so ein Konzil. Also es gab wirklich ein Apostelkonzil, wo Jakobus damals den Vorsitz hatte, als Gemeindeleiter von Jerusalem. Und die Apostel sozusagen miteinander auch gesprochen haben und so Ordnung festgelegt haben unter Gebet. Da können wir deutlich sehen, dass Apostelgeschichte 15, dass es damals so eine Art Ordnung schon gab. Also ohne, dass wir jetzt irgendein Handbuch haben. Können wir heute irgendwas von dem lernen, was wir da im Neuen Testament so an Ordnung haben? Für unsere Ordnung in der Gemeinde?
Ja, auf jeden Fall, weil alles, was dort niedergeschrieben ist, das ist letztendlich ja nicht von irgendwelchen Menschen niedergeschrieben. Alles, was wir in der Bibel finden, ist nicht aus Menschenhand dokumentiert, sondern ist das inspirierte Wort Gottes. Und das sollte in allen Punkten, in allem Handeln, das wir tun, unsere Grundlage sein. Und so sollten wir dankbar dafür sein, dass wir diese Hinweise haben, aus dem Neuen Testament heraus, dass wir diese auch anwenden können in unserer täglichen Arbeit, dass wir daraus schöpfen dürfen und dass wir dieses als Richtschnur nehmen dürfen. Mhm. Und wir sollten, ich sage mal, redlich darin studieren, dass wir auch wissen, worum es dort geht und nicht nur oberflächlich an der Oberfläche kratzen. Mhm.
Und eine ähnliche Struktur haben wir ja auch übernommen. Also, ich sage mal, in den verschiedenen Kirchen wurden verschiedene Strukturen eingeführt. Ob das jetzt genauso war wie damals beim Apostelkonzil oder andere Strukturen sozusagen in die verschiedenen Gemeinden gebaut werden. Ich meine nicht nur die Adventgemeinde, ich meine auch zum Beispiel die römisch-katholische Kirche, die verschiedenen protestantischen Gemeinden, die es gibt, die haben ja alle auch irgendwie Gemeindeordnung sich ausgedacht. Und die sind ja alle mehr oder weniger ähnlich. Weiß nicht, kann man das sagen? Würdest du das unterschreiben?
Naja, sie haben eine gewisse Strukturform, haben sie. Und es ist interessant, in der Working Policy zum Beispiel finden wir 4 Beispiele, die dafür beschrieben worden sind, was es für Ordnungsformen in unserem, ich sag mal, christlichen Umfeld gibt.
Die Working Policy, vielleicht müssen wir kurz erklären, was das ist.
Ja, die Working Policy, ja, das ist das große, unheimliche, das große Unbekannte ist es, was immer beschrieben wird. Wenn du zu deinem Vorsteher gehst in die Vereinigung, dann hat er in seinem Regal ein Buch stehen, ein schwarzes Buch mit goldener Schrift drauf. Das ist die Working Policy. Die Working Policy beinhaltet sämtliche Beschlüsse, die auf Generalkonferenzen gefasst worden sind. Das heißt, wenn sich mal jemand die Mühe machen würde, um mal zu verfolgen, wie eine Generalkonferenz läuft, der sieht dann, dass im Vorspann immer Themen angeworfen werden. Da gibt es immer ganz komische Gliederungen davor mit Buchstaben und Zahlen. Und man wundert sich immer, wie die Mitglieder in diesen sich zurechtfinden. Aber wenn man sich die Working Policy nimmt, ist das genau jedes Vers, jeder Satz, der dort in der Working Policy niedergeschrieben ist. Und sobald ein Wort darin verändert werden soll, muss die gesamte Gemeinschaft darüber abstimmen. Mhm. Und das bildet dann am Ende des Tages die Grundlage für unsere Gemeindeordnung und für sämtliche Verwaltungsvorschriften, die in unserer Gemeinschaft da drin stehen,
also wonach gehandelt wird. Also können wir sagen, die Working Policy ist sozusagen die Basis für die Ordnung der Gemeinde. Darauf aufgebaut ist zum Beispiel die Gemeindeordnung, das Teil der Working Policy.
Genau, die Gemeindeordnung ist ein Auszug aus dieser Working Policy, die noch viel, viel mehr umfasst. Mhm. Aber nicht ein Wort da drin ist irgendwie von Menschen erzeugt, sondern es ist immer im Zusammenhang mit der Vollversammlung der Generalkonferenz ist es am Ende des Tages jedes Wort darin beschlossen worden. Das heißt, dass mehrere tausend Adventisten zusammengekommen sind und über jedes einzelne Wort gebetet, studiert und abgestimmt haben. Mhm. Und somit ist es natürlich auch ein sehr ausgewogenes Werk. Ganz am Anfang, wie wir es gesagt haben, es soll nicht in der Hand eines Mannes liegen, dort eine Entscheidung zu treffen, sondern die Gemeinschaft bildet am Ende des Tages dort die Grundlage. Und das sollte auf jeden Fall immer der tragende Punkt sein.
Und aus dieser Working Policy wolltest du gerade was zeigen, wie die verschiedenen Gemeinden sich organisieren, wie sie sich strukturieren oder ordnen?
Ja, ich sage mal, es gibt 4 Oberbegriffe an der Stelle, die man dort findet, die da prägend an der Stelle sind und die eigentlich die Grundlage bilden. Ich finde die immer ein bisschen schwierig, die Worte. Es gibt das episkopalistische System. Das ist am Ende des Tages die Organisation der evangelischen Kirchen. Es gibt Bischöfe, die am Ende des Tages die Führung übernehmen und die in einer Bischofskonferenz dann Beschlüsse treffen, wie die Kirche zu führen ist, welchen Weg sie gehen soll, welche Regularien gelten, was am Ende des Tages dort beschlossen wird. Dann haben wir das päpstliche System, das ist, ich sage mal, ziemlich einfach zu verstehen. Da gibt es einen, der entscheidet, aber auch noch nicht so ewig, wie wir uns das immer vorstellen. Weil erst auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 hat Papst Leo der 13. erklärt, dass er auf Gottes, also auf der Erde, an Gottes Stelle ihn vertritt. Und die päpstliche Enzyklika hat dann daraufhin geschrieben, der Papst ist von so großer Würde und so erhaben, dass er nicht nur ein Mensch ist, sondern gleichsam Gott und der Stellvertreter Gottes. Das ist eine interessante, ich sag mal, Formulierung, wie sie gewählt worden ist, vor allem wenn wir in der Bibel, ich sag mal, zurückspringen, wenn es um den ersten Sündenfall geht. Ihr werdet sein wie Gott. Und wie er dort am Ende des Tages dort die Definition hier gefunden wird. Aber es gibt dort eine autoritäre Person, die, ich sag mal, in ihrer Struktur die ganze Gemeinschaft lenkt. Dann haben wir den Kongregationalismus. Finde ich eine sehr interessante Form. Wenn wir die Baptisten nehmen, die Baptisten bewegen sich in dieser Form. Das heißt, alle Macht liegt in der Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde hat die größte Macht. Sie entscheidet über den Ablauf und über das Geschehen in ihrer Ortsgemeinde. Natürlich versammeln sie sich auch zu größeren Zusammenschlüssen, wo sie darüber beraten. Aber die Ortsgemeinde für sich hat ihre eigene Macht. Das heißt, diese Ortsgemeinde hat auch ihren eigenen Prediger. Und der Prediger wird bezahlt durch diese Ortsgemeinde. Das heißt, wenn der Prediger nicht so arbeitet, wie seine Ortsgemeinde das möchte, dann hat er am Ende des Monats Hunger. Das heißt, er ist bemüht. Der Prediger ist bemüht, für diese Gemeinschaft zu arbeiten. Und an der Stelle auch nach ihrem Willen dort voranzugehen. Und dann gibt es den Presbyterianismus, der ist eigentlich durch Calvin geprägt worden. Und das ist am Ende des Tages die, ich sag mal, Basis, die auch für uns Adventisten maßgeblich ist. Es ist nämlich so, dass die Hauptverantwortung unten bei den Gemeindegliedern in der Ortsgemeinde liegt. Sie wählen Delegierte in die nächste Stufe, die dann in einem Gremium entscheiden, die in die nächste Stufe, auf Verbandsebene, bis am Ende des Tages zur Generalkonferenz. Das heißt, es wird immer der Willen der Ortsgemeinde nach oben getragen in die Entscheidungsebenen. Ich habe mal ein Beispiel für dich, dass wir einfach mal drüber nachdenken, in welches dieser vier, ich sag mal, Systeme es passen würde. Ich schreibe einen Brief, wo ich einen Antrag stelle. Und diesen Antrag richte ich an einen Vorstand einer Leitungsebene und schreibe darin meine Bedenken und formuliere einen Antrag, den ich gerne durch diese Leitungsebene entschieden haben möchte. Und wir leben ja heutzutage in einer sehr medialen Welt, es ist also alles nachverfolgbar. Und an einem Sabbat um 19.36 Uhr sehe ich, ist meine Anfrage gelesen worden. Und es ist nicht nur so ein kurzer Absatz gewesen, so ein Zweizeiler, sondern es ist schon ein längerer Text. Jetzt ist es ja so, derjenige, der das empfängt, der liest diese Nachricht sich durch, sieht, dass es ein Antrag ist an ein größeres Gremium. Ich gehe davon aus, er berät sich mit diesem Gremium, auch sie bekommen dieses Schriftstück zur Verfügung gestellt, lesen es, sie beraten sich darüber, wie man jetzt darauf entsprechend antwortet, formuliert eine angemessene Antwort und dann kriege ich diese Antwort zurückgeschickt. Und das war dann um 19.46 Uhr. Das heißt, zwischen dem ersten Lesen und der Antwort, die abgeschickt worden ist, sind 8 Minuten vergangen. Das ist entweder ein sehr, sehr schnell arbeitender Vorstand oder ich muss überlegen, ob ich in diesem System suche, was zu dieser Handlungsweise passend ist.
Also ein reeller Fall?
Ein reeller Fall, ja. Ich rede noch von reellen Fällen, ja.
Aha.
Und das ist dann in dem Augenblick, wo man sagt, es ist ganz wichtig, dass man kennt diese Strukturen. Und dass man eigentlich weiß, wie unsere Struktur aufgebaut ist und in welcher Art und Weise unsere Struktur eigentlich arbeiten sollte.
Lass mich das kurz, du hast einen Brief geschrieben an eine Vorstandsebene, ja, der Gemeinde wahrscheinlich. Und der Brief wurde gelesen, aber es hat dir ein Mitglied dieser Vorstandsebene zurückgeschrieben. Vermutlich ohne den Vorstand zu befragen.
Das ist jetzt eine Mutmaßung an der Stelle, aber es hat nur 8 Minuten gedauert, bis auch die längere Antwort, die ich zurückbekommen habe, formuliert gewesen ist.
Okay, das ist wahrscheinlich die Antwort auf deine Frage, welches System das ist. Das ist eher päpstlich als, richtig?
Es ist, ja, ich würde es gerne auch in die Richtung sortieren wollen, ja.
Mhm.
Es ist halt das, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben. Es sollte die Macht nicht in einer Hand liegen.
Mhm.
Es sollte nicht nur die Meinung eines Einzelnen wiedergespiegelt werden, sondern es sollte immer in dem System so verfahren werden, wie wir es haben.
Okay, dann wäre es vielleicht interessant, wenn das so ist, unser System. Lass mich mal fragen, welche Befugnisse haben denn diese Organe? Also wir haben ja verschiedene Leitungsebenen, richtig? Also man muss die Gemeinde angucken. Ich spreche nur mal von der Adventgemeinde. Die anderen haben ihre eigenen Ordnung, aber wir müssen nur auf die Adventgemeinde gucken. Dann haben wir eine Gemeinde, eine Ortsgemeinde. Darüber haben wir eine Vereinigung. Über der Vereinigung eine Union, oder in Deutschland heißen die Verband. Darüber haben wir die Division. Und ganz oben ist dann sozusagen die Generalkonferenz. Was für Befugnisse haben die einzelnen Ebenen? Kann man das so in kurzen Worten zusammenfassen?
Ja, wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, ist es eigentlich eine Verwaltungsstruktur für die Ortsgemeinde. Die Ortsgemeinde ist gar nicht so, ich sag mal, niedrig dran, wie du sie sortiert hast an der Stelle. Die Ortsgemeinde ist eigentlich das wichtigste Organ da drin. Weil die Ortsgemeinde hat natürlich einen sehr wichtigen Auftrag, den sie zu erfüllen muss. Sie soll am Ende des Tages aus sich selbst heraus auch darauf achten, dass alles das, was wir haben, eingehalten wird. Und dafür gibt es am Ende des Tages Gemeindeversammlungen, Gemeindestunden. Und es wäre wichtig, dass alle Geschwister zu einer Gemeindestunde gehen, weil da wird über wichtige Dinge besprochen. Und man darf nicht vernachlässigen, dass wenn eine Gemeinde sich trifft, zu einer Gemeindestunde, eine Vollversammlung als Gemeinde einberuft und es wird ein Beschluss gefasst, dann hat dieser Beschluss eine Gültigkeit. Da kann niemand von der Vereinigung sagen, das, was ihr beschlossen habt, das ist jetzt aufgehoben.
Aber das wird ja oft gesagt. Also wenn die Gemeinde als Vollversammlung zusammenkommt, dann heißt es ja oft, was ist denn, wenn die Vereinigung oder Verband den Beschluss negiert, auflöst?
Die Vereinigungen haben ein anderes Machtinstrument an der Stelle. Die Vereinigungen am Ende des Tages sind immer der Hausherr dieser Gemeinden. Das heißt, sie verwalten diese Gemeinde von oben, indem sie über das Objekt verfügen, wo die Gemeinde sich trifft. Und sie verwalten die angestellten Prediger. Das heißt, die Prediger, die für die Gemeinden eingeteilt sind, die werden am Ende des Tages durch die Vereinigung verwaltet. Das heißt, sie nutzen den Weg auf diesem Wege dort Einfluss zu nehmen in die Gemeinden. Aber die Gemeinde darf nicht vergessen, dass sie das oberste Stimmrecht hat und dass sie die Wahlen hat. Sie wählen Delegierte, die in den nächsten Instanzen dann wieder den Vorstand wählen zum Beispiel. Das heißt, es ist eine Entscheidung, die zu treffen ist, und das sollte man nicht leichtfertig machen. Man sollte sich wirklich damit beschäftigen, was gemacht wird. Ich erlebe es oft, dass in Gemeinden einfach eine Hand gehoben wird, wenn eine Abstimmung ist. Und hinterher wird dann gefragt, worüber haben wir eigentlich abgestimmt heute? Und das darf nicht sein, dass die Geschwister, weil einer vorne gesagt hat, jetzt hebt mal bitte die Hand, dass dann für etwas abgestimmt wird. Sie sollen ihre Stimme in entsprechender Weise auch gebrauchen. Und dann kann das System auch funktionieren, so wie es gedacht ist.
Aber ist es denn möglich? Also kann denn, wenn ich jetzt als Gemeinde Vollversammlung was beschlossen habe, kann denn zum Beispiel die Vereinigung oder der Verband sagen, das stimmt nicht, dürft ihr nicht umsetzen?
Der Verband kann gerne auf die Gemeinde mit diesem Wunsch auf sie zukommen. Und dann kann die Gemeinde den nächsten Schritt machen und sagt, ich gehe zur Division. Die Division ist ja sozusagen ein Teil der Generalkonferenz, der ja, ich sag mal, die Stellvertreter des Präsidenten der Generalkonferenz führen ja die Division. Das heißt, sie können über die Division direkt an die Generalkonferenz herantreten und sagen, das ist unser Beschluss als Ortsgemeinde. Wir bitten die Generalkonferenz zu prüfen, ob dieser Bestand hat. Denn nur die Generalkonferenz ist am Ende des Tages in der Lage, diesen Beschluss wieder rückgängig zu machen.
Die GK denn in Vollversammlung?
Die GK als Ausschuss.
Oder als Ausschuss.
Als Ausschuss kann
Exekutivausschuss.
Als Exekutivausschuss kann diesen Beschluss der Ortsgemeinde wieder rückgängig machen.
Wäre mal interessant, ob sowas schon mal gegeben hat.
Ja, es wäre ein interessanter Fall. Den habe ich noch nicht recherchiert an der Stelle.
Also das, was eine Vollversammlung einer Gemeinde behauptet, ist fast zementiert. Kann also nur von der Generalkonferenz aufgelöst werden.
Ja, und die Gemeinde sollte viel mehr Gebrauch davon machen, dass sie Dinge, die sie haben möchte, auch darüber regelt. Mhm. Ja? Wen lade ich ein? Als Gemeinde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wer ist mein Sprecher? Lasse ich mich nur berieseln? Lasse ich mich nur führen? Oder habe ich eine eigene Meinung als Gemeinde? Möchte ich als Gemeinde dass eine gewisse Sache dort gemacht wird. Möchte ich gewisse Sprecher auch mal einladen? Kann ich dann an der Stelle auch mal Einfluss darauf nehmen, wer an der Kanzel sein wird am Sabbat? Mhm. Das können Sie, wenn Sie als Gemeinschaft zusammen in der, ich sag mal, Gemeindestunde sagen, wir möchten gerne, dass der und derjenige zum Beispiel eingeladen wird, dann können Sie dazu einen Gemeindebeschluss fassen. Mhm. Warum sollen Sie diesen Weg nicht gehen? Warum sollen Sie nicht das, was Sie als Gemeinde möchten, auch an der Stelle dort formulieren? Und deswegen ist aber wichtig, dass alles, was Sie dort formulieren, auch auf der Gemeindeordnung basiert ist. Nicht, dass Sie abweichend dazu sind. Und umso wichtiger ist, dass Sie wissen, was in der Gemeindeordnung steht. Dass Sie sozusagen auch in dem dann dort tätig werden. Und dass Sie erkennen, wo Ihre, ich sag mal, Rechte auch sind. Denn auf Ihre Pflichten werden Sie viel hingewiesen. Aber dass Sie auch Ihre Rechte kennenlernen. Mhm.
Um die Rechte kennenzulernen in den Gemeinden, ist natürlich ganz hilfreich, wenn ich das Gemeindehandbuch kenne. Und wenn ich die, du sprachst da vorhin von dieser Working Policy, also dieses große Werk, wo die Beschlüsse der Generalkonferenz aufgezeichnet sind, habe oder zumindest weiß, wo ich das einsehen kann. Das wäre für mich ganz interessant. Lass uns vielleicht beim Gemeindehandbuch bleiben. Das Gemeindehandbuch, wir hatten da vorhin schon mal drüber gesprochen, dieses Buch, wer braucht das eigentlich und wo bekommt man das?
Brauchen tut das eigentlich jedes Glied. Bekommen tust du es beim Adventverlag. Kostet 15,90 Euro. plus zuzüglich Versandkosten. Ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, warum kostet dieses Buch Geld? Ja? Warum ist dieses Buch nur käuflich zu erwerben? Weil ich habe für mich zwei Definitionen gefunden. Das Buch ist so wertvoll. Es hat so viel Inhalt, dass einfach das Bestreben eines jeden Gliedes sein sollte, diese 15,90 Euro dafür aufzuwenden, um dieses Buch zu kaufen. Oder es wären 15,90 Euro dafür verwendet, um denjenigen davon abzuschrecken, es zu kaufen. Ich weiß es nicht. Ne? Das ist eine Theorie von mir an der Stelle. Aber ich habe dir mal was mitgebracht, Ronny. Und zwar habe ich dir eine Gemeindeordnung mitgebracht aus dem Jahre 1953. Es ist keine vollständige Gemeindeordnung.
Okay.
Aber es ist ein Auszug aus der Gemeindeordnung, eine Anleitung zur Gemeindeordnung. Und das haben früher die Geschwister bekommen, wenn sie sich haben taufen lassen. Hm. Wenn jemand getauft worden ist als Glied in die Gemeinschaft, hat er von seinem Prediger dieses Heftchen ausgehändigt bekommen. Und ich denke mal, es ist so klein und knapp geschrieben, dass es auch nicht so schwer ist, sich da durchzuarbeiten. Und es sind ganz einfache Sachen drin, ich sag mal, niedergeschrieben, wie die Fußwaschung ist, was die bedeutet, das Abendmahl, welche Positionen es in der Leitungsebene gibt, ja, der Leiter, der Gemeindeschreiber, Kassenwart, welche Funktionen sie ausführen. Du hast sofort etwas an die Hand bekommen, dass du verstehst, so ist diese Struktur in der Gemeinde, in der ich bin. Und da es ein Heftchen ist, das alle bekommen haben, gab es auch keine Abweichung. Es gab immer einen Auszug aus dieser Gemeindeordnung. So konnte jedes Glied, das frisch in die Gemeinde gekommen ist, sofort wissen, aha, so ordne ich mich ein.
Finde ich eigentlich schön, können wir wieder einführen, oder?
Würde ich sehr empfehlen, dass jede Gemeinde so etwas, ich sag mal, kreiert, einen Auszug aus der Gemeindeordnung und das ihren Gliedern zur Verfügung stellt, damit sie auch die Möglichkeit haben, sofort mitzuwirken, auch in der Gemeinde. Weil so verunsicher ist es viele, weil sie nicht wissen, darf ich das oder darf ich das nicht? Wie ist das eigentlich hier? Ja, sie sind, ich sag mal, schon in der Gemeinde gewesen vor der Taufe. Sie sind durch Bibelschule und unterrichtet worden. Aber trotzdem sind sie noch kein Teil dieser Gemeinde gewesen. Sie sind noch nicht in dem Punkt gewesen, dass sie eine Aufgabe bekommen haben. Ich finde es sehr wichtig, dass jeder in der Gemeinde eine Aufgabe bekommt. Hm. Wir haben viel zu viele träge Glieder in den Gemeinden. Und es ist wichtig, dass alle, die in der Gemeinde sind, tätig werden. Und so kriegen sie sofort einen Einblick, welche Funktionen gibt es, welche Aufgaben gibt es, wo kann ich mithelfen, wo habe ich auch meine persönlichen Begabungen, die ich mit einbringen kann. Und an der Stelle sollte jeder sich berufen fühlen, auch tätig werden zu nennen.
Wir müssen an dieser Stelle auch mal ein bisschen Werbung für machen, weil ich finde, sobald man mitarbeitet, sobald man für Christus arbeitet, wächst man selber. Also man erfährt den Segen in dem Moment, wo man das umsetzt. Und das hilft natürlich sehr, in der Gemeinde auch immer zu gucken, wie du sagst, wo ist mein Platz, was kann ich denn machen?
Geschwister haben oft das Problem, dass sie gerne delegieren. Ja, da ist jemand, der hat eine biblische Frage und es wird delegiert auf den Bruder sowieso. Sie haben eine Frage zu dem Thema und es wird delegiert auf die Schwester sowieso. Sie beschäftigen sich nicht selbst mit den Dingen. Dabei wäre es für sie genauso wichtig. Denn ich denke mal, es ist so, wenn jemand auf einen zukommt und es wird einem etwas herangetragen, hat der liebe Gott auch was im Sinn damit, dass er jemanden schickt mit einer Frage. Das heißt, beschäftige du dich bitte auch mal damit. Und umso wichtiger ist es, dass alle aktiv werden.
Mhm. Okay, also Gemeindehandbuch jedem zu empfehlen. Wie ist mit der Working Policy? Also habe ich da eine Möglichkeit, an so ein Buch ranzukommen? Oder wo kriege ich das? Oder für wen ist die gar nicht gedacht?
Also die Working Policy ist ja eher mehr das Handbuch für unsere Verwaltungsstrukturen. Das heißt, dieses ist nicht so einfach käuflich zu erwerben wie die Gemeindeordnung. Aber es ist an der Stelle auch nicht notwendig, weil du ja in der Gemeindeordnung alles die wichtigen Details hast, die für die Gemeindestruktur notwendig sind. Mhm. Alle weiteren Beschlüsse, die da drin sind, sind ja auch Verwaltungsregularien, die wichtig sind, dass in den Gremien am Ende des Tages dort die Beschlüsse in der Art und Weise gefasst werden.
Aha. Ich habe jetzt mal, wenn ich in die Gemeindeordnung reingucke, ich sehe hier 285 Seiten, das Gemeindehandbuch von 2012. Die Working Policy, wie viel hat die?
Ich weiß nicht, vielleicht knapp an die 1000 Seiten.
Okay.
Also es ist schon ein bisschen umfangreicher. Ist
viermal so stark ungefähr.
Ich denke mal, es ist viermal so stark, ja. Mhm. Aber es ist natürlich auch viel, viel mehr drin geregelt. Es ist auch die Arbeitsweise der Prediger geregelt und. Alles das, was wichtig ist, auch für die Führung des Dienstes, Missionswerke, wie sie sind, das alles dort ist am Ende des Tages in der Working Policy genau nochmal strukturiert aufgegliedert, denke ich mal. Mhm. Es ist für die speziellen Fälle interessant und wichtig, aber wir sollten uns auf das, ich sage mal, konzentrieren, was uns dort gegeben ist, und das sollten wir zur Anwendung bringen erstmal.
Mhm. Aber lass mich trotzdem nochmal nachfragen bei der Working Policy, weil ich finde das Buch eigentlich spannend. Ich habe keine zu Hause, aber die Working Policy, da ist ja alles drin, was die Generalkonferenzen so beschlossen haben. Das ist ja eigentlich sozusagen das Handbuch für die Gesamtgemeindeführung. Ist es denn bindend?
Es wird ganz klar vorgeschrieben für uns, dass alle Beschlüsse, die dort getroffen worden sind, sind für uns bindend. Weil es ist nicht einfach etwas, was von zwei oder dreien oder einem alleine beschlossen worden sind, sondern es ist in dieser Generalkonferenz und der, ich sag mal, Führung dort und unter Abstimmung von den Tausenden von Teilnehmern ist es dort beschlossen worden. Und das sind alles Delegierte. Das heißt, bei der Generalkonferenz treffen sich jetzt nicht die Prediger aus der ganzen Welt und haben dort, ich sag mal, eine schöne Woche vielleicht zusammen, sondern es sind dort Glieder aus den Gemeinden vertreten. Ja, es sind natürlich auch die Prediger, es sind die Vorsteher drin vertreten, aber es kommt die ganze Gemeinschaft zusammen. Und das sieht man auch da drin, wenn Diskussionen dort geführt werden. Es gibt ganz unterschiedliche, ich sag mal, Herangehensweise an Thematiken. Und trotzdem finden die Brüder dann dort in Zusammenarbeit, ich sage mal im Studium mit der Bibel, den Weg, den sie dort gemeinsam beschließen. Und damit ist auch jeder Beschluss am Ende des Tages dort bindend. Und so steht es auch in der Gemeindeordnung drin, dass die Beschlüsse, die auf der Generalkonferenz getroffen worden sind, bindend sind.
Das bringt natürlich einen nächsten interessanten Punkt auf. Wenn die Working Policy bindend ist, was mache ich denn, wenn sich Menschen daran nicht halten? Also ich jetzt zum Beispiel eine Gemeindeordnung habe, eine Working Policy, oder damals in Israel, ich habe die Gesetzmäßigkeiten von Gott bekommen, vielleicht auf Stein gemeißelt, und man geht dagegen vor. Also man lebt sozusagen in Rebellion dagegen, innerhalb der Gemeinde, innerhalb des Volkes Israel oder wie auch immer. Ich das zum Beispiel auf unsere Gemeinde münz. Ich sage, was ist denn wie gehen wir denn damit um, wenn diese Dinge nicht beachtet werden? Und das können wir vielleicht mal so gliedern, so einzelne Punkte. Also wie gehe ich zum Beispiel um mit Irrlehren, falschen Strömungen in der Gemeinde? Oder vielleicht im nächsten Punkt drüber sprechen. Oder vielleicht, wir können das mal so machen. Was mache ich mit Irrlehren und falschen Strömungen in der Gemeinde, wenn ich sowas habe? Also es ist bewusst sozusagen ein Steuern gegen die Beschlüsse der Working Policy.
Genau. Ich sag mal, wenn es jetzt ein Bruder, eine Schwester ist, die genau mit so einem Punkt in die Gemeinde hereinkommt, sollte man sich die Gemeindeordnung nehmen. Da gibt es das Kapitel 7. Korrigierende Seelsorge. Und da finden wir das ganz klar definiert da drin, wie damit denn umzugehen ist. Und am Ende des Tages ist es wieder so, dass uns auch diese Gemeindeordnung wieder zurückführt auf die Bibel. Und am Ende des Tages werden wir zurückgeführt auf Matthäus 18. Mhm. Das ist ganz interessant, dass wir dort diesen Rückfluss haben, dass wir dorthin zurückgeführt werden. Denn wie ist es dort beschrieben? Wie soll umgegangen werden, wenn dann ein irrendes Glied ist? Und da muss man aber zwei verschiedene Fälle unterscheiden. Ich fange jetzt mal mit dem Matthäus 18 an. Das heißt, ein Bruder oder eine Schwester handelt einem anderen Bruder oder Schwester fehl. Mhm. Dann sollte derjenige erstmal das persönliche Gespräch mit dem anderen suchen. Wir sollten versuchen, in einem persönlichen Gespräch das miteinander zu klären. Wenn das nicht möglich ist, sollte sich zwei oder drei Zeugen dazu nehmen. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann sollte er die ganze Gemeinde mit in reinnehmen. Und dann sollte am Ende des Tages dieses irrende Glied und der korrigierende Seelsorge gestellt werden. Das heißt, es soll geholfen werden durch die Gemeinde, dass er wieder den Weg zurückfindet. Mhm. Wenn wir heutzutage in eine Adventgemeinde gehen, mir ging das jedenfalls so, als ich das erste Mal in die Adventgemeinde gekommen bin, habe ich mich gewundert, dass hinter dem Pult Stühle stehen. Und ich habe mich mir gefragt, wofür sind die Stühle hinter dem Pult? Welche Funktion haben diese Stühle? Und wenn man in der Geschichte unserer Pioniere etwas zurückgeht, saßen auf diesen Stühlen, das waren früher oft 4 Stühle in Amerika, saßen da die Ältesten und die, die am meisten sich mit der Schrift auskannten. Und wenn der Prediger am Pult stand und hat seine Predigt gehalten und hat etwas gesagt, was nicht mit der Bibel konform ist, dann ist einer aufgestanden, hat ihn korrigiert vor der gesamten Gemeinde. Dann wird sich dieses gar nicht erst verfestigt, dass diese falsche Aussage gar nicht erst weiter bestehen bleibt. Ich denke mal, wir sollten diese Stühle vielleicht ab und zu mal heutzutage wieder besetzen.
Ich würde gerade sagen, die stehen da.
Ich finde das ganz interessant. Und Eisberg voraus. Es gibt ja ein Buch, das heißt Eisberg voraus, was ich ganz spannend finde.
Ja? Ich habe es auch mitgebracht.
Und wo du von Strömung sprichst, das Buch Eisberg voraus beschreibt ja die Alpha-Krise, in der die Gemeinde sich befunden hat. Und es gibt hier ein Kapitel 7 drin, und ich kann das nochmal empfehlen. Da sind 9 wichtige Punkte aufgezählt, wie man erkennen kann, dass irrende Strömungen in eine Gemeinde hereinkommen. Und wenn wir diese Punkte uns anschauen, Täuschung, ja, das ist ein Kennzeichen des Abfalls in der Gemeinde, wenn Täuschungen in der Gemeinde geschehen. Oder wenn die Tendenz von Spaltungen gefördert wird oder verursacht wird. Das heißt, wenn ein Thema in eine Gemeinde gebracht wird, was dazu führt, dass diese Gemeinde nicht mehr in Harmonie ist, sondern dass diese Gemeinde anfängt, sich in Lager aufzuspalten. Mhm. Was dazu führt, dass diese Gemeinden dort am Ende des Tages nur noch damit beschäftigt sind, sich untereinander zu bekriegen, aber nicht mehr eigentlich den Auftrag machen, den sie in der Mission haben.
Wurde, glaube ich, gerade auch in vielen Gemeinden gesehen. Also nicht in Adventgemeinden, sondern allgemein in den Gemeinden
weltweit.
Ja, also allgemein sichtbar.
Gerade politische Spaltung.
Ja.
Mhm. Ja. Da gab es auch, ich sag mal, einfachste Sachen, wenn, ich sag mal, wir haben Zeiten erlebt, da haben Menschen einen Gottesdienst nicht besuchen dürfen, weil ihnen ein Attest fehlte. Mhm. Das führt am Ende des Tages auch zu Spaltungen, weil dadurch natürlich dann, ich sag mal, Stimmungen verursacht werden. Ja? Es gibt den Angriff auf die Grundlehren, das heißt, die Bibel wird angegriffen. Mhm. Ja, erleben wir in vielen Punkten. Es gibt ja viele neue Bibelfassungen. Kennst du zum Beispiel die Queen James Bibel?
Was nicht?
Ja, es gibt eine Queen James Bibel. Ja. Und so wird, ich sag mal, auf die Grundlehre, die wir haben, auf die Bibel, wird Einfluss genommen. Es wird dort dran verändert.
Die Queen James, das ist eine veränderte Bibel, also da wurden bewusst Wörter rausgelassen und verändert.
Ja, das ist denn sozusagen, da ist denn Gott weiblich an der Stelle.
Eine gegenderte Bibel.
Ja. Okay. Ich sag mal, wir beide haben noch so eine Bibel.
Aha.
Ja, wir haben noch ein richtiges Buch in der Hand. Und wenn du jetzt an meiner Bibel was ändern willst und ich halte sie so in der Hand, dann müsstest du jetzt schon beigehen, müsstest dort eine Seite rausreißen und irgendwie eine Seite versuchen, neu reinzuschummeln. Wenn ich denn aufmerksam bin, bekomme ich das auch mit, wenn du bei meiner Bibel beigehst. Wie viele Geschwister haben wir heutzutage? Die siehst du im Gottesdienst und die holen ihr Smartphone aus der Tasche und dann wird ein Bibelvers angesagt, dann tippen sie den Bibelvers ein und schauen danach. Wie einfach ist es, in so einer App etwas zu verändern? Es gab früher, ich sag mal, in unserer Pionierzeit gab es viele, die kannten viele Passagen aus der Bibel auswendig. Hannah Mohr zum Beispiel, von der Schwester Weid in den Zeugnissen für die Gemeinde schreibt, die konnte das ganze Alte Testament auswendig. Wen finden wir heutzutage noch, der das Alte Testament auswendig kennt? Sie hätte gemerkt, wenn jemand die Grundlehre angegriffen hat. Derjenige mit dem Smartphone, denke ich mal, wird es schwierig, wenn er nicht weiß, was da wirklich steht. Denn man kann im Hintergrund einfach austauschen, die Texte. Und ich kann nur jedem empfehlen, kauft euch einfach eine Bibel. Die kann man auch nicht wegnehmen, die kann man nicht ausschalten. Die kann man auch lesen, wenn der Strom ausfällt. Und gerade dann sollten wir, denke ich, mal anfangen, uns wirklich damit zu beschäftigen. Es gibt versteckte Angriffe auf die Gemeindestruktur. Ich denke mal, da gibt es Punkte, die einem sofort einfallen, wo auf Gemeindebereiche Angriffe. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass wenn eine Ortsgemeinde einen Beschluss fasst und gesagt wird, der ist nicht gültig. Aber die Gemeindestruktur ist eigentlich ziemlich eindeutig, die wir haben. Welche Stellung eine Ortsgemeinde hat und was die Beschlüsse wirklich wert sind. Und ich denke immer, da sollte man drauf achten an der Stelle. Es gibt besondere Bemühungen, die Jugend zu fesseln. Wenn ich in Gemeinden komme, sehe ich ziemlich alte Gemeinden. Ja, du findest in vielen Bereichen wenig Jugend. Jedenfalls oben im Norden bei uns hast du Mühe, in einigen Bereichen noch Jugend in den Gemeinden zu finden. Es gibt Gemeinden, da gibt es vor und nach der Predigt erstmal noch ein halbes Rockkonzert. Da findest du mehr Jugend an der Stelle. Ja? Mhm. Aber es ist wirklich das, wie unsere Gottesdienste gestaltet werden sollen. Ist das, wie eine Gemeindeordnung schreibt, wie wir damit umgehen sollen? Ist das die Musik, die wir am Ende des Tages zur Anbetung Gottes verwenden sollen? Und ich denke immer, das sind so Punkte, da kann man das sehen. Besondere Angriffe auf den Geist der Weissagung. Ich las neulich mal in einer Zeitschrift, Adventisten heute, viele Elemente, die sie geschrieben hat, auch in dem Buch Vom Schatten zum Licht, sind mehr so für den Zeitraum gedacht gewesen, wo sie gelebt hat. Das ist mehr so dann, ich sag mal, wichtig und wirksam gewesen für diesen Zeitraum. Und es ist eher gefährlich, diese Schriften von ihr zu verteilen, weil das würde Menschen ein falsches Bild von uns geben. Ich denke mal, in vielen Gemeinden gibt es Geschwister, die dort sitzen, die genau durch dieses Buch zu unserer Gemeinde gefunden haben. Wir selber haben in unserer Gruppe jemanden, der durch das Lesen von diesem Buch auf uns aufmerksam geworden ist. Und der dieses Buch einfach fantastisch fand. Und ich denke mal, es obliegt nicht uns zu entscheiden, ob ein Buch wertvoll ist oder nicht, sondern es ist auf ganz andere Art und Weise. Und dementsprechend sollte man immer sich an der Stelle nicht dort führen lassen, dass man davon weggeführt wird. Es wird eine Atmosphäre persönlicher Angriffe geschaffen. Das heißt, wenn jemand eine andere Meinung hat, wenn jemand eine andere Meinung äußert, dann wird er in den Fokus gerückt. Dann wird über ihn geredet. Ja? Vielleicht, wenn ich heute das Falsche hier bei dir sage, kann es sein, dass auch ich in den Fokus rücke und dann ist der Herr Frank aus dem Norden vielleicht, ne? Doch mit Vorsicht zu genießen an einigen Stellen und man findet vielleicht ein paar Punkte, wo man sagen kann. Oder es ist so, dass unsere Gemeindegründung am Ende des Tages nicht den Erfolg hat, weil ja, denn doch da falsche Kräfte am Wirken sind. Ich weiß es nicht. Aber wir sollten uns niemals den Mund verbieten lassen. Wir sollten uns niemals bedrohen lassen und wir sollten uns niemals einschränken lassen in dem, was wir zu sagen haben. Denn es ist unsere Pflicht, auch zu ermahnen. Auch in Punkten, wo etwas nicht gut ist. Es ist immer unsere Pflicht, zu ermahnen. Diese Ermahnung sollte aber liebevoll erfolgen. Angriffe auf Grundsätze der Lebensführung. Interessanter Punkt. Ich kann mich daran erinnern, ich komme ja aus dem Norden, bin im Süden gekommen. Es gab auch schon Prediger aus dem Norden, die in den Süden gekommen sind und dort Predigten gehalten haben und davon gesprochen haben, man kann ruhig auch mal ein Gläschen trinken. Zu Silvester auch mal 3, 4 oder 5. Ja? Es ist der Umgang mit Drogen, wie man damit umgeht. Weiche Drogen, der Umgang mit weichen Drogen, harte Drogen natürlich nicht. Sex vor der Ehe, ein Punkt. Ja. Ich denke mal, wenn wir hier reingucken, in die Gemeindeordnung, ist das ganz klar definiert. Da steht ganz klar drin, dass wir uns von so etwas fernhalten sollen. Dass wir keine berauschenden Mittel zu uns nehmen sollen. Und es ist dann gefährlich, wenn aber sich niemand damit auskennt und dann werden aber solche Strömungen hereingebracht. Es werden solche Themen aufgeworfen und unsere Jugend sitzt da und findet sich da wieder.
Ich finde es interessant, wie Paulus mit solchen Dingen damals umgegangen ist. Also Paulus hat ja in verschiedenen Gemeinden solche Probleme gehabt, also dass da irgendwelche falschen Prediger aufgetreten sind, Irrlehren verbreitet haben. Und Paulus hat Widerstand geleistet dagegen. Also er hat nicht einfach geschwiegen. Können wir mal in den Galaterbrief reinschauen? Mal zeigen wir. Was Paulus gemacht hat. Ich gehe hier mal in Galater 2. Und in Galater 2 lese ich mal Vers 4 und 5. Weil Paulus hatte so eine Schwierigkeit. Und ich meine, zum Ende der Zeit wissen wir, die Gemeinden werden angegriffen. Und Paulus schreibt ja an die Galater, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten, denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Ich finde es interessant, dass da war Paulus wirklich sehr energisch, wenn es um falsche Lehren in der Gemeinde geht, die um andere zu unterjochen, also um Macht auszuüben, in dem Fall über andere, dass Paulus nicht einen Zentimeter gewichen. Also er gesagt, also dafür sind mir die Menschen viel zu kostbar, als dass ich jetzt das Evangelium verfälschen lasse von irgendwem. Und wenn das auch viel Arbeit und viel Einsatz von ihm fordert, aber da sagt er, ich habe nicht eine Stunde, habe ich nachgegeben. Ich habe die Wahrheit, habe ich gesagt, wie sie ist, und die habe ich verteidigt. Ist bemerkenswert. Oft haben wir so ein bisschen Angst davor, für die Wahrheit einzustehen und wissen, das ist bestimmt viel Arbeit, wenn ich jetzt gegen Irrlehren anfange zu kämpfen. Aber ist, glaube ich, was wir machen müssen. Also genau wie Paulus es gemacht hat, so ist es auch an uns.
Wir müssen am Ende des Tages, müssen wir da fest drin bleiben, in dem Weg, den wir haben. Ich habe übrigens noch, wenn du das so sagst, wenn da Einfluss genommen werden soll, ja, gibt ein interessantes Zitat auch in diesem Büchlein hier, Eisberg voraus. Und die Frage ist es eigentlich, ist das eigentlich aktuell oder ist es alt, das Zitat? Und da steht, die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten war als demokratisches System organisiert. Ortsgemeinden wählten ihre Beamten durch Mehrheitsbeschluss. In bestimmten Zeitabständen wählten sie auch Delegierte, die bei der Wahl von Vorstehern und Ausschüssen ihre Gemeinde vertraten, wenn die Delegiertenversammlungen der Vereinigung abgehalten wurden. Die Vereinigung sandte ihrerseits Delegierte an Delegiertenversammlungen, in denen die Beamten der Union gewählt wurden. Und ebenso regelmäßig trat die Generalkonferenz zusammen, wo dasselbe demokratische Prinzip angewandt wurde, um die Leiter des Weltfeldes zu wählen. Interessant, wenn wir diesen Abschnitt lesen, können wir genauso in der Gemeindeordnung finden. Na, das ist wirklich das System, wie am Ende des Tages die, ich sag mal, Teilnehmer der Generalkonferenz zusammengestellt werden. Hier heißt es weiter, es war ein brauchbares System, wie es auch demokratische Regierungen überall auf der Welt benutzen. Aber es besaß eine Schwachstelle. Es war nicht gegen Manipulation von Seiten solcher Leute gesichert, die politisch geschickt und gut durchorganisiert taktierten. Solch eine zielbewusst strukturierte örtliche Gruppe konnte beispielsweise Delegierte zu einer Vereinigungskonferenz entsenden, die nicht die Denkweise der Gesamtgemeinde widerspiegelten, sondern die vielmehr einen besonderen theologischen Gesichtspunkt so geschickt betonten, dass sogar die Richtung einer großen Vereinigung wesentlich beeinflusst werden konnte. Und da ist die Frage, wann ist das gewesen?
Also Eisberg voraus, das Buch zur Alpha-Krise, also ich würde sagen 1902 bis 1907.
Genau, es ist also die Zeit, wo John Harvey Kellogg versucht hat, komplett Einfluss zu nehmen auf die Gemeinschaft und die Gemeinschaft völlig umzustrukturieren nach seinen Vorstellungen. Er wollte die auch, ich sag mal, unsere oberste Leitungsebene so umstrukturieren, dass sie nach seinem Willen handeln. Und das nennen wir am Ende des Tages, bei uns nennen wir das die Alpha-Krise. Und wenn es eine Alpha-Krise gibt, muss es auch eine Omega-Krise geben. Und wenn wir das so lesen, ne, sagen wir sprechen immer von der Omega-Krise, die kommen wird. Und wir schauen, ne, welche Zeichen wir sehen können, wo diese Omega-Krise ist. Wenn wir die anderen neun Punkte, die es dort gibt, nehmen, dann sehen wir genau, was Zeichen sind für eine Omega-Krise. Was waren die Zeichen für die Alpha-Krise? Ja? John Harvey Kellogg hat genau diese Punkte alle versucht, um die Gemeinschaft zu verändern. Und genauso, wenn wir diese Punkte heute beobachten, wissen wir, wir brauchen diese Omega-Krise nicht mehr erwarten. Wir sind mittendrin in dieser Omega-Krise. Die Gemeinschaft befindet sich mittendrin in dieser Omega-Krise. Jetzt ist der Punkt, wie kann die Gemeinschaft in sich handeln und wie kann sie gemeinsam diese Krise bewältigen? Denn wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Das heißt ja nicht, dass wir in einer Krise untergehen werden.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ne? Ja? Also die Gemeinde wird nicht fallen.
Die Gemeinde wird nicht fallen. Mhm. Und die Gemeinde ist auch nicht das Schlechte, das Schlimme. Das ist die Gemeinde nicht. Nein, die Gemeinde, das sind die treuen Glieder, die eigentlich einen Auftrag zu erfüllen haben, die aber abgelenkt werden von diesem Auftrag, den sie erfüllen sollen. Und Sie müssen sich darauf zurückbesinnen. Sie müssen erkennen, was die Probleme sind, was die Zeichen sind, damit sie erkennen, wo wir stehen. Ja? Dass wir erkennen, wo wir in diesem Zeitgefüge sind, um daraus hin zu handeln als Gemeinschaft. Und ich kann nur jeden ermutigen an der Stelle, dass er seine Verantwortung wahrnimmt. Denn man liest es immer wieder, wenn es wird immer von Mehrheiten gesprochen. Es wird immer wenig auf das Wort reagiert und auf das, was wir haben. Es wird immer auf Mehrheiten gesetzt. Und wenn es Krisen gibt, dann gibt es Geschwister, die schreiben auch mal Briefe. Und dann gibt es halt zwei Stapelbriefe. Ja? Und der eine Stapel ist Liebe, Barmherzigkeit, Versöhnung. Und der andere sind Verwirrung, Unmut, Zorn. Ne? Werden Begriffe geprägt am Ende des Tages. Es ist allein schon schwierig, dass Begriffe geprägt werden für Stapel, wo Menschen eine Meinung äußern. Und dann wird gesagt, hier ist ein Stapel, der ist so hoch und hier ist ein Stapel, der ist so hoch. Und es wird überhaupt nicht beachtet, was eigentlich niedergeschrieben steht. Sondern es wird nur nach Mehrheiten gegangen. Es wird gar nicht mehr geguckt, wie sollte es eigentlich sein. Denn die Mehrheit muss nicht immer Recht haben.
Sowas oft in der Bibel, dass die Minderheit im Recht war.
Mhm. Genau. Ja. Aber ich kann nur Geschwister ermutigen, dass wenn sie Probleme sehen, auch ihre Verantwortung, ich sag mal, sich bewusst sind, dass sie dort auch was sagen müssen. Mhm. Sie sollen jetzt nicht streiten und sie sollen nicht mit bösen Worten agieren, aber sie sollen aufmerksam machen auf die Punkte. Und das ist ganz einfach. Nicht jeder traut sich, einen großen Brief zu schreiben oder hat Angst, aber man kann in der Gemeinde auf seine Leitung zugehen, weil die hat man ja in seinem Vertrauen gewählt. Und man sollte dort anfangen und sagen, die und die Punkte, wie wollen wir damit umgehen als Gemeinde? Wie als Gemeinschaft wollen wir jetzt reagieren? Und vielleicht sollte man, wenn es wirklich wichtige Punkte sind, sich zu einer Gemeindestunde zusammentreffen, diesen Punkt miteinander beraten, studieren und sollte dazu einen Beschluss fassen und diesen Beschluss sollte man weiterreichen. Mhm. Damit klar sichtbar wird, auch für die Verwaltungsstrukturen, die da oben drüber sind, was der Wille der Ortsgemeinden ist. Ich denke mal, dann würde sich vieles reguliert werden können. Mhm.
Also die Empfehlung ist, nicht zu schweigen, sondern so wie Paulus, also auch mal klar zu benennen, das ist das, wohinter wir stehen. Das ist das, was wir als Gemeinschaft der siebten Tagsadventisten glauben. Und wir bitten, dass es durchgesetzt wird, dass es auch umgesetzt wird, also auf allen Ebenen. Das ist ein Punkt. Interessant, wenn es dann doch nicht durchgesetzt wird, was für Mittel haben wir denn? Dann haben wir irgendwelche Hebel, dass ich sagen kann, okay, wenn in der Struktur irgendwas angegriffen ist, irgendwas kaputt ist und vielleicht irgendwo ein falscher Leiter sitzt oder sowas. Gibt es in allen Gemeinden, gibt es auch bei den Adventisten. Wenn du sowas hast und die Beschlüsse nicht durchgesetzt werden, die Gemeinde trifft oder die dem Wunsch der Gemeinde nachkommen wird, was kannst du da machen?
Ich habe ein bisschen was vorhin über diese vier Systeme gesagt, die es ja so gibt, ne? Diese vier christlichen Systeme. Und habe aber auch ein bisschen was über das System der Baptisten vorhin erklärt. Mhm. Das ist ganz interessant. Ich finde es nur deswegen interessant, das System, weil es zeigt, dass Gemeinden Macht haben können auch. Ich sag mal, sie bezahlen ihren Ortsprediger selber. Wir zahlen unseren Zehnten, so wie es treu unsere Pflicht ist. Und es sollte auch niemand der Meinung sein, wenn etwas nicht stimmt, brauche ich meinen Zehnten nicht zahlen. Schwester Weid schreibt ganz klar, dass dem Werk die Mittel nicht entzogen werden dürfen. Aber wir haben auch im ersten Quartal diesen Jahres gelernt, dass wir Haushalter Gottes sind. Das heißt, wir haben eine Verantwortung mit den Mitteln, die uns gegeben worden sind. Denn wir haben ja ganz klar gelernt, es sind nicht unsere Mittel, die wir haben, sondern sie sind uns gegeben worden, sie sind uns geschenkt worden, diese Mittel. Aber wir sind verantwortlich, was wir mit diesen Mitteln machen. Und viele Geschwister sind jetzt auf dem Weg auch und sagen, okay, wenn die falsch handeln, dann kriegen die mein Geld. Das heißt, wenn der Vereinigung A nicht so macht, wie ich das will, dann gebe ich mein Geld der Vereinigung B. Mhm. Es ist aber so, wenn die Geschwister, und ich denke mal, viele wissen das gar nicht, wenn sie dann treu einen Überweisungsschein ausfüllen an die Vereinigung B und schreiben darauf, sagen wir mal, 10. Frank Deuringer, dann wird geguckt, Frank Deuringer ist ja gar nicht in der Vereinigung B, der ist ja Glied in der Vereinigung A. Wenn ich das Geld jetzt an die Vereinigung B überwiesen habe, nehmt ihr mein Geld und überweist es zurück an die Vereinigung A und es ist wieder da, wo ich es eigentlich gar nicht einsetzen wollte. Also dieser Weg ist schwierig an der Stelle. Geschwister sollten sich klar sein, wie das mit dem Geld funktioniert. Mhm. Und es ist auch wichtig, was aus diesem Geld bezahlt wird. aus dem Geld wird bezahlt zum einen die Räumlichkeiten, in denen Gemeinden sich befinden. Es werden aber auch alle Prediger aus dem gesamten Vereinigungsbezirk bezahlt. Das heißt, mit meinem Geld wird nicht nur mein Ortsprediger bezahlt, sondern es werden alle Prediger im Umkreis bezahlt. Und deswegen sollte ich auch achten darauf, wer da wirklich eingesetzt ist. Und deswegen sollte ich an der Stelle auch meine Stimme erheben und sollte sorgsam mit meinem Geld umgehen, am Ende des Tages, dass ich als Zehnten zahle.
Genau, hier vielleicht, es ist keine Entscheidung sozusagen von mir, ob ich meinen Zehnten zahle oder nicht. Der Zehnte ist in der Bibel gegeben und der soll ins Vorratshaus Gottes gesandt werden. Also ich kann ihn nicht mal irgendwo privat irgendwo zum guten Zweck abgeben. Also der Zehnte gehört in die Gemeinde, aber ich kann entscheiden als Glied, ob ich ihn sozusagen in meiner Gemeinde in Bayern einsetzen will oder ob ich das lieber zum Beispiel nach Hamburg überweise. Das kann ich selber machen, nur wenn ich es für eine Vereinigung überweise. Dann gucken die nach, wer ist das, und schicken das dann zurück. Also was ich machen müsste, wenn ich das in eine bestimmte Vereinigung auf der Welt einzahlen will, dann sollte ich entweder zweckgebunden draufschreiben oder ich überweise eine Gemeinde. Das kann ich auch machen, eine Ortsgemeinde. Ich kann mir Gemeinde XY aussuchen, in Frankreich oder in Deutschland irgendwo. Und die Gemeinde, die in der Vereinigung ist, die ich unterstützen will, da kann ich direkt in die Gemeinde überweisen und kann draufschreiben, Zehnter. Und die Gemeinde leitet das dann weiter an die Vereinigung, da bleibt es dann auch. Das ist eine Möglichkeit, wie man es machen kann. Ich weiß, einige Geschwister machen das, die schicken das sogar, ich weiß welche, nach Silver Spring in die USA, weil sie sagen, ich möchte es direkt dahin schicken, also dass da gehandelt wird. Verstehe ich, ist ein bisschen schade, das wird man hier so machen müssen. Aber wäre eine Möglichkeit, sagst du.
Ja, aber ein ganz wichtiger Punkt ist, ich habe zwar gesagt, dass die Gebäude und die Prediger aus diesen Zehnten bezahlt werden sollen, aber es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, der aus diesen Zehntengeldern bezahlt wird. Und das ist die Missionsarbeit. Und gerade da ist es umso wichtiger, dass das Geld dort nicht abhanden kommt. Weil wenn wir den Haushaltsbericht sehen, der von der Generalkonferenz verfasst worden ist, sind die Mittel extrem zurückgegangen, die überhaupt noch für die Mission eingesetzt werden. Und gerade da ist es wichtig, dass Geld vorhanden ist, damit wir diesem Auftrag nachkommen können. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Bücher verteilt werden. Und 1 Milliarde Bücher in 2023 und 2024 zu verteilen, ist eine große Aufgabe. Wir in Deutschland hätten 11 Millionen Bücher zu verteilen. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, dieses Jahr noch nicht unser Soll geschafft.
Ich glaube, der Simon Janssen ist drüber. Wer weiß. Hat mich auch mal zu Gast. Das ist ein ganz, ganz fleißiger Büchermissionar. Ja, also das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Also vielleicht nochmal zum allgemeinen Aufruf, also nicht im Hintergrund irgendwie böse über irgendwelche Leute reden, sondern in der Gemeinde sagen, nach unserer Ordnung ist das so und so und so wollen wir das handeln. Missstände in der Gemeinde müssen benannt werden, als unsere Verantwortung als Glieder. Wir sollen nicht immer die Hand heben bei allem, was da ist. Und die Ortsgemeinde hat eine Meinung und diese Meinung ist auch stark und kann nur von der Generalkonferenz sozusagen oder vom Ausschuss der Generalkonferenz aufgehoben werden. Die Verwaltungsebene dazwischen hat dieses Recht nicht. Das sind vielleicht ein paar wichtige Punkte, die wir jetzt haben, wie wir mit sowas umgehen. Also, und die Empfehlung nochmal an alle Geschwister, besorgt euch eine Gemeindeordnung.
Einen wichtigen Punkt, den ich noch ergänzen möchte.
Okay.
Schlaft nicht. Seid wach, Geschwister. Ja? An jedem Gottesdienst seid wach. Seid aufmerksam. Und wenn ihr Punkte findet, wo ihr am Ende des Tages drauf eingehen wollt, sprecht es bitte an. Sprecht nicht nur untereinander. Macht nicht nur Rede untereinander, sondern redet mit denen, die es wirklich betrifft. Geht auf sie zu, aber liebevoll. Schreit sie nicht an, seid nicht böse zu ihnen, sondern sprecht liebevoll mit ihnen und zeigt die Punkte auf, die ihr gefunden habt. Und findet im gemeinsamen Studium einen Weg, um dann diesen Punkt auch zu bewältigen. Und seid alle Zeit wachsam. Wir sind Wächter. Wir sind Wächter über das Wort. Und dementsprechend sollten wir auch handeln. Wir sollten das nicht außer Augen lassen. Und wir sollten intensiv studieren in dem Wort. Wir haben jetzt viel über die Gemeindeordnung gesprochen, aber die Gemeindeordnung ist nur ein Abbild unserer Bibel. Und umso wichtiger ist, dass wir diese Bibel kennen, aus der wir, auch vermitteln wollen den Menschen. Also, schlaft nicht, seid wachsam.
Vielen Dank. Das ist, glaube ich, ein guter Aufruf, gerade für diese Tage, weil wir aus der Bibel wissen, dass am Ende 10 von 10 Jungfrauen geschlafen haben. Und erst sehr spät wieder aufgewacht sind. Vielleicht ist es der Zeitpunkt, aufzuwachen in der Gemeinde und in allen Gemeinden, wo man sieht, dass da jetzt an den Ordnungen gerüttelt wird und dass was kaputt gemacht wird, dass wir da sagen, Moment, bis hierhin und nicht weiter. Wir haben da eine Ordnung und an die wollen wir uns gerne halten. Vielen Dank, Frank Deuringer, dass du bei mir warst hier im Studio, dass wir dieses Thema besprechen konnten, Gemeindeordnung. Ich weiß, du bist sehr intensiv da drin, beschäftigst dich damit. Und ich hoffe, dass ein bisschen was sozusagen von deiner Begeisterung für die Gemeindeordnung und für die Strukturen, die wir haben, auch übergesprungen ist auf alle unsere Zuschauer, die es sehen, dass sie auch sagen, ja, Gott ist ein Gott der Ordnung. Wir wollen mal schauen, welche Ordnung haben wir denn? Und in den Ordnungen wollen wir vorangehen, um die Mauern wieder aufzubauen, wie Nehemia sagen würde. Danke dir und auch herzlichen Dank an euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir konnten alle was lernen und wurden ein bisschen bereichert und ein bisschen motiviert. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Mal.
Maranatha.